Vor euch steht ein frisch gebackener Rentner. Seit 1. Februar ist es soweit. Ja, danke schön. Letzten Sonntag hatte ich in Hamburg Gottesdienstleitung und habe mich zu einem ziemlich lauten Jubelschrei natürlich durchs Mikrofon hinreißen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass einige vor Schrecken fast vom Stuhl gefallen sind. Ja, diejenigen von uns, die berufstätig sind oder waren, wissen ja, irgendwie wartet man dann schon auf die Rente, nicht? Und vielleicht das halbe Berufsleben lang. Aber man sagt dann oft, naja, wenn es dann soweit ist, dann gibt es eben doch ein weinendes und ein lachendes Auge. Na gut, ich auf das weinende Auge warte ich immer noch. Das ist jedenfalls nicht so. Ja, naja, ich weiß schon. Also als wir vor 3 Jahren in Indonesien waren, um einen alten Freund zu besuchen in Jakarta, der lange auch bei uns in Hamburg gelebt hatte, und der mir erzählte, dass er ist ein bisschen jünger als ich glaube jetzt 61, dass man in Indonesien schon mit 55 Jahren in Rente geht, wollte ich schon anfangen, ihn zu beneiden. Aber dann sagt er, na ja, man geht mit 55 Jahren in Rente, aber es gibt eben keine Rente. Das heißt, man muss sich dann einen anderen Job suchen und arbeitet eben, ja, wahrscheinlich, bis man dann umfällt. Und biblisch ist es mit der Rente, glaube ich, auch nicht eigentlich, ne? Also jedenfalls finde ich in der Bibel da nichts, ne? Also ich habe vorgesorgt und habe mir schon vor Jahren einige ehrenamtliche Jobs an Land gezogen, so dass es sicherlich nicht langweilig werden wird. Ja, als wir vorhin noch beteten vor dem Gottesdienst und Christel betete für die Freudenbotschaft, die ich heute für euch habe, dachte ich, naja, so prophetisch war das jetzt nicht. Aber dann dachte ich, nee, doch, es ist letzten Endes doch eine Freudenbotschaft. Vorsicht, Gift, die bittere Seele. In den ersten Monaten des Jahres 1973 merkten wir, dass mit unserem 15-jährigen Ronny etwas nicht in Ordnung war. Er schien auf einmal ganz anders zu sein als der Sohn, den wir bisher gekannt hatten. Ich zitiere Ronald Dunn, dessen Bild wir gleich sehen werden, der allerdings selber auch schon nicht mehr lebt, ein amerikanischer Prediger und Evangelist. Seine Leistungen, sagt er über seinen Sohn, seine Leistungen über seine in der Schule ließen nach. Er wurde unerklärlich launenhaft. Am einen Tag fühlte er sich wie der große King, am nächsten war er unzugänglich, wütend, reizbar und am dritten mochte er sich selbst nicht leiden, weil er sich so daneben benommen hatte. Wir begriffen nicht, was mit unserem Sohn vor sich ging. Anfangs dachte ich, das Problem habe etwas mit seinem Glauben zu tun. Fast 3 Jahre lang sollten wir um Ronny kämpfen und für ihn beten, aber es wurde immer schlimmer. Als er einen Selbstmordversuch machte, ließen wir ihn 2 Wochen lang in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untersuchen. Die Diagnose: Ronny war manisch-depressiv. Eine seelische Störung, die durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn verursacht wurde, das ihn immer wieder in tiefste Depressionen stürzte. Es war ein ständiges Auf und Ab zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Der Arzt verschrieb ihm dann ein neues, in Anführungsstrichen, Wundermedikament und es ging ihm sofort besser. Eine meiner vielleicht schönsten Erinnerungen geht zurück auf einen Tag, wo Ronny endlich begriff, dass er krank war und dass seine Stimmungsschwankungen nicht seine Schuld waren. Endlich wussten wir, was mit ihm los war. Und jawohl, es gab sogar ein Medikament dafür. Kay, seine Frau, und ich beteten mit neuer Energie. Wir hatten keine Zweifel, dass Gott Ronny helfen würde. Aber wir waren überzeugt, dass er uns eine ganze Reihe von Verheißungen gegeben hatte. Ich wusste einfach, eines Tages würde er auch Pastor werden und sein Leben lang Gott dienen. Unser Albtraum war vorbei. Das war im August. 3 Monate später, am amerikanischen Thanksgiving Day, Erntedanktag, letzte Donnerstag im November, nahm Ronny sich das Leben. Der Arzt hatte uns gewarnt. Wenn Patienten wie Ronny sich oft so gut fühlen, dass sie ihre Medizin nicht mehr regelmäßig nehmen, aber das Gleichgewicht der verschiedenen Stoffe im Blut äußerst labil ist, dann kann eine einzige ausgelassene Dosis die Katastrophe bedeuten. Und so legte Kay ihm jeden Morgen die Tagesdosis hin, damit er sie mit in die Schule nehmen konnte. 2 oder 3 Mal fand sie, als sie sein Hemd in die Waschmaschine steckte, die Tabletten noch in der Brusttasche. An einem kalten, grauen Dezembernachmittag versammelten sich ein paar Freunde und Verwandte mit uns um den grauen Sarg, der die sterblichen Überreste von 18 Jahren, Lachen und Tränen, Dreirädern und Baseballschlägern, Hoffnungen und Enttäuschungen, kurzen Hosen und Fahrstunden enthielt. Und als der Sarg langsam in das Grab hinabgelassen wurde, begrub ich mit ihm ein halbes Leben einfacher Antworten und ungestellter Fragen. Bis auf die eine Frage. Warum? Ich versuche immer noch, sie zu begraben. Nach einer solchen Tragödie haben die Hinterbliebenen nicht nur die Last der, in Anführungsstrichen, normalen Trauer zu tragen. Sie müssen sich auch noch mit dem Schuldgefühl und dem Stigma herumschlagen, die dem Selbstmord nun einmal anhaften. Und da war noch etwas, das Ronnys Tod besonders schmerzlich machte. Mehrere liebe Freunde hatten damals ebenfalls so ihre Probleme mit ihren Teenagern. Einige waren sogar wegen Drogen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Daher hatten sich diverse Familien zu einer Leidens- und Glaubensgemeinschaft zusammengeschlossen, in der sie fest davon überzeugt waren, dass Gott unseren Glauben und unsere Gebete beantworten würde. Der Einzige, der es nicht schaffte, war Ronny. Die anderen brachte Gott wieder zurecht. Nur unsere Gebete schien er überhört zu haben. Ich muss gestehen, dass es mir schwer fiel, sagt Ronald dann, mich mit den anderen Familien mitzufreuen, als ihre verlorenen Söhne und Töchter heimkehrten. Einmal ging ich sogar nicht ans Telefon, als ein lieber Freund mir erzählen wollte, wie sein Sohn nach Hause zurückgekommen war und wieder zu Gott gefunden hatte. Ich wollte von niemandem Freudenbotschaften über dessen Sohn hören. Anfangs versuchte ich natürlich, den geistlichen und sieghaften Christen zu spielen. Ich stellte Gott keine Fragen. Ich war dankbar in allen Dingen und rief gehorsam: Mein Preis den Herrn. Aber aus den Tagen wurden Wochen, aus den Wochen Monate, und ich begriff, Ronny würde nie wieder nach Hause kommen. Ich fühlte mich verraten und verkauft. Die mit dem Trauerschock verbundene Betäubung ließ dann allmählich nach, und die Realität von Ronnys Tod hüllte mich ein wie ein dichter Nebel, bis der lang unterdrückte Schmerz und die Wut sich in einem Warum, Gott, entluden. Wobei es mehr um die Anklage als um die Frage ging. Und in der Tat, das hebräische Wort für Warum, es kommt am häufigsten übrigens in den Psalmen vor, ist ein Aufschrei sowohl der Klage als auch des Protests. Es bringt das Problem menschlichen Leids vor Gott. Es fragt danach, warum und zu welchem Zweck Gott schweigt. Und es setzt voraus, dass dieses Leid ungerecht ist. Aber wie ich auch schrie und bat, die einzige Antwort war ein Schweigen, das absolut und furchtbar war. Ein Schweigen im Himmel. Ich schreibe, Ronald Dunn, diese Zeilen nur zögernd. Meiner Ansicht nach ist Trauer Privatsache. Ich habe nicht entfernt die Absicht, mein Elend zur Schau zu stellen. Ich bin auch kein Spezialfall, der ganz besonderes Mitleid verdienen würde. Viele andere haben den gleichen Kampf durchlitten, manche noch schlimmere Kämpfe. Wieso erzähle ich also meine Geschichte? Für Sie und für mich selbst. Soweit Ronald Dunn. Ronald Dunn, wir merken es, ist bitter. Verbittert. Seine Seele ist bitter. Vielleicht erkennt jemand von uns sich in ihm wieder. Bist du nicht nur still geworden, sondern verbittert sogar. Wenn du in den vergangenen Jahren ein einschneidendes Lebensereignis zu verkraften hattest, das dich äußerst gekränkt hat oder das dich heftig aufregt, wenn du heute noch dran erinnert wirst, oder weswegen du dir Vorwürfe machst und ärgerlich auf dich selbst bist, weswegen du vielleicht sogar bestimmte Dinge oder Personen meidest, um nicht daran erinnert zu werden. Ein Ereignis, das vielleicht dazu geführt hat, dass deine Kraft und dein Antrieb reduziert sind und nicht mehr so wie früher. Ein Ereignis, das dazu geführt hat, dass du zu deinen beruflichen, vielleicht gemeindlichen und oder familiären Aktivitäten nicht mehr wie früher nachgehst. Ein Ereignis, zu dem sich dir immer wieder belastende Erinnerungen aufdrängen. Wenn das so ist, wenn diese Sätze auf dich zutreffen oder einer davon, bist du mindestens auf dem Weg, verbittert zu sein. Eine posttraumatische Verbitterungsstörung infolge eines als ungerecht erlebten Ereignisses zu haben. Verbitterung ist ein Emotionszustand, ein Gefühlszustand, den fast jeder nach einer Enttäuschung schon mal erlebt hat. So weit, so normal. Krankhaft wird es aber, wenn der Schmerz und die Wut übergroß sind und sehr lange über das auslösende Ereignis hinaus andauern. Schätzungsweise 1-2 der Bevölkerung, habe ich gelesen, sind betroffen. Unbehandelt haben Verbitterungszustände eine Tendenz zur Chronifizierung. Im Vollbild handelt es sich um eine schwere psychische Erkrankung. Alle wichtigen Lebensbereiche können zum Auslöser werden. Und gerade dort, wo wir eigentlich stark sind, da liegt unsere verletzlichste Stelle, da liegt die größte Gefahr. Wer zum Beispiel erfolgreich im Beruf nach oben strebt und seine gesamte Energie dorthin investiert, ist von einer Entlassung aus einem Job sicher extrem getroffen. Oder den Familienmenschen wirft die Scheidung aus der Bahn. Insofern sind wir alle, die wir hier sitzen oder stehen, für Verbitterung anfällig, wenn wir nur an der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle in Anführungsstrichen, getroffen werden. Die Bibel übrigens schildert uns nicht nur Biografien von Glaubenshelden, sie dokumentiert auch das Leben von ganz gewöhnlichen Menschen, Individuen, die auch unseren Kummer hatten. Einige haben Verlust und Verletzung überwunden, ebenso damit verbundene Bitterkeit. Andere dagegen wurden zum abschreckenden Beispiel. Ein Beispiel aus der Bibel. Naomi. Ich lese aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ruth, 1. Kapitel. Ein ungewöhnlicher Name heute, Naomi. Wir kennen sie von dieser schönen Frau, das Supermodel Naomi Campbell. Aber ansonsten ist es ja kein so gebräuchlicher Name mehr bei uns. Naomi, ein Beispiel aus der Bibel. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in den fruchtbaren Gebieten Moabs niederzulassen. Hier ist das Mittelmeer, hier ist das heutige Israel, da ist Jerusalem, hier ist das Tote Meer, hier war das Gebiet Juda und hier, einige können es vielleicht erkennen, Moab. Das heißt, sie zogen von hier ungefähr, Bethlehem liegt ja dicht bei Jerusalem, um das Tote Meer herum nach Moab. Also eine ganze Strecke. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne Machlon und Kiljon. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem in Juda. Als sie dann diesen Weg gemacht hatten und im Ackerland Moabs wohnten, starb Elimelech, also ihr Mann, und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten 2 moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Machlon und Kiljon, sodass Naomi ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Das heißt, sie hatte nur noch ihre Schwiegertöchter. Da entschloss sie sich, mit ihren Schwiegertöchtern das Gebiet von Moab zu verlassen. Sie hatte nämlich gehört, dass Jahwe seinem Volk wieder zu essen gegeben hatte. Wir erinnern uns, sie waren wegen der Hungersnot aus Juda weggegangen. Also sie wollten jetzt wieder zurückgehen, weil der Grund ihrer Auswanderung jetzt nicht mehr gegeben war. Ich lese weiter. So brach sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf. Doch unterwegs sagte Naomi zu ihnen, kehrt um, geht wieder in euer Elternhaus zurück. Jahwe möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause. Dann küsste sie beide zum Abschied. Doch diese weinten und sagten zu ihr, nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Kehrt doch um, meine Töchter, entgegnete Naomi. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich noch Hoffnung hätte, ja, selbst wenn ich diese Nacht mit einem Mann schlafen und dann Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch so lange zurückziehen und ohne Mann leben? Nein, meine Töchter. Ich kann euch nicht das gleiche, und jetzt fällt das erste Mal dieses Wort, ich kann euch nicht das gleiche bittere Schicksal zumuten, das Jahwe mir aufgebürdet hat. Da weinten sie noch mehr. Dann küsste Orpa ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Naomi redete ihr zu, du siehst, deine Schwägerin kehrt heim zu ihrem Volk und ihrem Gott, folge ihr doch. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen, ich gehe nicht weg von dir, denn wo du hingehst, gehe auch ich hin, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Wir sehen übrigens Anmerkungen in Klammern, nicht, dass dieser Bibelvers, der manchmal so als Trauvers benutzt wird, bei Hochzeiten wirklich als Trauvers eigentlich ziemlich ungeeignet ist, weil er wirklich total aus dem Zusammenhang dann gerissen ist. Es geht hier überhaupt nicht um Hochzeit, sondern eher um das Gegenteil. Nicht? Also, denn wo du hingehst, gehe auch ich hin, sagt ihre Schwiegertochter, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Jahwe möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, gab sie es auf, sie zur Umkehr zu überreden. So kamen sie beide miteinander nach Bethlehem. Da geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und die Frauen riefen, ist das nicht Naomi? Und Naomi sagt zu den Frauen, nennt mich nicht mehr Naomi, das bedeutet nämlich die Liebliche. Nennt mich Mara, das heißt auf Deutsch die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat Jahwe mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Manchmal bin ich ganz angetan von der Übertragung der Volksbibel. Und in der Volksbibel wird, finde ich, diese Geschichte noch ein bisschen deutlicher, wie sie nach Bethlehem zurückkehrt. Da steht nämlich, sie gingen dann beide zusammen nach Bethlehem. Kaum waren sie dort, hatte sich die Nachricht schon überall rumgesprochen. Die Frauen in der Stadt tratschten es rum und immer wenn sie um die Ecke kamen, rief eine, ach, da ist ja diese Naomi. Naomi redete mit den Frauen, ich finde es nicht gut, wenn man ihn Naomi nennt. Mein neuer Name ist Mara, das bedeutet so viel wie bitter. Gott, der alles kann, hat mir nämlich ein echt bitteres Los gegeben. Als ich von hier weggezogen bin, hatte ich noch einen Mann und zwei Söhne. Und jetzt habe ich nichts mehr. Bitte nennt mich nicht mehr Naomi. Gott hat wohl etwas gegen mich. Er hat mich bestraft. Also, ich fasse zusammen. Eine Hungerkatastrophe hat Naomis Familie zur Auswanderung nach Moab veranlasst. Wahrscheinlich, können wir mal annehmen, waren sie eher wohlhabend, dass sie sich das so leisten konnten, auszuwandern und dort in Moab einfach wieder neu anzufangen. Ohne jede familiäre Unterstützung oder Unterstützung ihres Bekanntenkreises hat Naomi als Ausländerin in einem fremden Land gelebt. Naomi wird Witwe. Dem Tod ihres Mannes folgt der Verlust ihrer beiden Söhne, ihrer erwachsenen Söhne. Und dann kehrt Naomi eben in Begleit von Ruth nach Israel zurück. Allen, die sie kennen, lässt sie wissen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Denjenigen, die sich in der Bibel gut auskennen unter euch, wird vielleicht jetzt jemand anders einfallen, dem auch ein bitteres Schicksal widerfahren ist, in der Bibel Hiob. Hiob war ein gemachter Mann. Besitz, Reichtum, tolle Familie, dazu ist er gottesfürchtig, und zwar gottesfürchtig, muss man wirklich sagen, auf eine gute, auf eine rechtschaffene Art. Gar nicht so ein Frömmler oder Heuchler, jedermann zieht den Hut vor ihm. Gottes Segen ruht offensichtlich auf ihm. Doch plötzlich, wer von uns die Geschichte kennt, weiß das, kommt es anders. Schlag auf Schlag trifft ihn das, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, das Schicksal. Er verliert alles. Eine unheimliche Prüfung ist das. Vom Bösen inszeniert, um Hiob dazu zu bringen, bitter zu werden, Gott abzusagen. Aber der Verlust all seiner Habe, sogar nachher seiner Kinder, lässt ihn nicht von Gott wegkommen. Er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es kommt noch schlimmer. Eine schreckliche Krankheit befällt ihn dann. Seine Frau wird bitter. Sie rät ihm, sich von Gott loszusagen. Er bleibt fest. Zur körperlichen Qual kommt dann auch noch, es wird immer noch schlimmer, die seelische. Drei Freunde besuchen ihn. Sie stochern in seiner Vergangenheit herum. Sie bohren nach versteckter Schuld, nach der Ursache für diese schreckliche Strafe, die Hiob befallen hat. Und das Schlimmste ist, wir denken an Ronald Dunn, dass Gott beharrlich schweigt. Alle Gebete Hiobs, all sein Schreien und Fragen, sein Seufzen und Weinen bleiben unbeantwortet. Das ist unerklärlich, unfassbar für ihn, auch für seine Freunde. Hiob steht ganz allein in seiner Not. Von Frau und Freunden entfremdet und Gott ist auch fern. Er ist gottverlassen und allein. Er hätte allen Grund, bitter zu werden. Und in dieser Situation, als auch seine Frau sagt, sage Gott ab und stirb, mach ein Ende, sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, Vers 25. Dieser Ausspruch Hiobs mitten aus tiefster Not heraus, wo es eigentlich wirklich dann nicht mehr schlimmer werden konnte, überrascht. Klammer auf, Georg Friedrich Händel hat, weil diese Aussage ihn zutiefst berührte, eine seiner schönsten Arien aus dem Oratorium der Messias mit diesem Text komponiert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Noch ein kleiner Exkurs zur Seite, dieses Wort Erlöser, das an dieser Stelle zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Hiob hat es also geprägt, wird später ein, das hatte ich vorher auch noch nicht gewusst, erst in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das klar geworden, ist später ein Rechtsbegriff geworden in Israel. Unter Erlöser verstand man den nächsten Blutsverwandten. Er hatte die Pflicht, für jemanden verpfändetes oder verkauftes Land für verarmte und zahlungsunfähige Personen zurückzufordern. Dieser Erlöser bezahlte den Preis für den, der nicht mehr zahlen konnte. Er musste es von Gesetz wegen tun. Das war so festgelegt. Er war also wie ein Bürger, der die Sache des Unfähigen, des Verarmten, des Elenden führte und ihm vor den drohenden Gerichten half. Also, Hiob rechnete damit, dass sein Erlöser lebt. Er wird eines Tages erscheinen, ihm Recht verschaffen und ihn aus seinem Elend holen und befreien. Hiobs Hoffnung beschränkte sich aber nicht bloß auf seine irdische Existenz und sein leibliches Wohl. Er weiß bereits, dass sein Erlöser sogar über den Tod hinaus Macht hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er steht als Letzter über dem Staub. So geht dieses Wort weiter. Alles mag zerfallen, aber der Erlöser wird es überdauern und darüber stehen. Das war Trost für den Kranken. Er wusste natürlich, dass ihm kein Mensch, keine ärztliche Kunst mehr helfen konnte. Hiob glaubte an einen Erlöser. Der Erlöser lebt. Er reagiert ganz anders als Naomi. Naomi bedeutet angenehm, freundlich, erfreulich, dieser Name. Und ich könnte mir denken, dass ihre Eltern bei ihrer Namensgebung gebetet haben, dass ihr Name eine Prophezeiung für ihr Leben wird. Stattdessen ist offensichtlich genau das Gegenteil eingetreten. Naomi war über ihren Verlust tief verbittert. Sie war so sehr verbittert, dass sie den Allmächtigen, wir haben es gehört, den Allmächtigen beschuldigte, ihr viel Bitteres angetan zu haben. Hast du jemals eine verbitterte Person erlebt, an der nichts Erfreuliches mehr war? Klar sollen wir mit den Weinenden weinen, aber eine bittere Seele bedeutet, dass der Geist in einer zeitlichen Verzerrung gefangen ist. Ich lebe in der Erinnerung an Schmerz. Das Thema dieser Predigt heißt ja nicht nur die bittere Seele, sondern Vorsicht Gift. Das heißt also, dieser Schmerz, die Erinnerung, die sich festfrisst, ist wie Gift. Und wir wissen, was passiert, wenn man Gift in sich hat. Bei Naomi war diese Bitterkeit eben gegen Gott gerichtet, gegen den Allmächtigen. Sie war ärgerlich, dass er die Umstände dieses Lebens zugelassen hatte. Der Herr hat mich leer zurückgebracht. Voll bin ich weggegangen, leer hat er mich zurückgebracht. Meine Sorgen sind allein Gottes Schuld. Naomi zieht sich zurück und spricht über Gott hinter seinem Rücken. Und es gibt, eigentlich wissen wir ja, die Geschichte von Hiob endet mit einem Happy End. So ist es hier bei Naomi nicht. Es wird uns zumindest nicht berichtet. Es bleibt dabei. Diese Bitterkeit lässt Liebe weichen und diese weichende Liebe macht der Bitterkeit Platz. Die bittere Seele legt dann eine Liste von Kränkungen an, an denen sie sich verletzt hat und die sie hütet wie eine Bärin ihre Jungen. Die Art und Weise, wie wir Verluste und daraus resultierende Bitterkeit bewältigen, enthüllt die Tiefe unserer Anbetung. Wenn wir B-drückt sind, drücken wir dann Anbetung oder Bitterkeit aus. Hiob beugte sich und suchte die Gegenwart Gottes. Naomi tat es offensichtlich nicht. Jedenfalls, wie gesagt, es ist uns nicht berichtet. Hiob ist aufs Ganze gesehen ein Gewinner. Naomi eine Verliererin. Aber sie hat trotzdem biblische Geschichte geschrieben. Das ist, finde ich, interessant. Die Frage ist doch die, warum sucht sich Gott solche Verlierer, um Geschichte zu schreiben? Was sollen die Leute denn denken? Du denkst, du seist zu verbittert, zu schwach, ungeeignet für die christliche Laufbahn? Dann erinnere ich dich gern an einige Menschen, über die die Bibel uns etwas erzählt. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Moses, David und Paulus waren Mörder. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Sarah war zu alt. David hatte eine Affäre und rannte vor seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Das Schicksal bleibt euch erspart, ne? Dass hier einer nackt predigt. Jona rannte weg vor Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus war jähzornig. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein beim Beten. Martha war wegen allem besorgt. Maria war zu faul. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Die Samariterin schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein. Paulus war Single. Markus hat aufgegeben. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus war tot. Perfekt war wohl niemand. Und das in Gottes Mannschaft. Note ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Mit deiner Schwäche, vielleicht mit deiner Bitterkeit, bist du im Kreis der Auserwählten Gottes in guter Gesellschaft. Gott möchte deine Schwachheit gebrauchen. Vertraue ihm. Auf den Inhalt kommt es an. Jesus Christus. Nichts weiter. Amen.